Können wir ein kleines bisschen Licht noch machen hier über mir? Danke, genügt. Wunderheiler und Ärzte hat es immer schon in der Kirchengeschichte gegeben. Menschen, die durch spirituelle Kräfte, medizinische Fähigkeiten und psychotherapeutische Methoden Kranke gesund gemacht haben. Die einen haben mit Beschwörungsformeln und skurrilen magischen Praktiken Krankheiten verschwinden lassen. Andere haben ihre Hände auf Kranke gelegt und sie durch eine geheimnisvolle Übertragung von Energieströmen geheilt. Wo immer nicht ganz klar ist, woher sie diese Kräfte genommen haben, aus ihrer Seele, aus der Natur, vom Teufel oder von Gott. So gibt es da auch viele Scharlatane unter den Geistheilern und Magnetiseuren. Sie können zwar vordergründig wundersame Dinge tun, andererseits aber auch die Menschen durch ihre Praktiken in gefährliche Abhängigkeiten bringen. Andere brillante Männer und Frauen haben sich des medizinischen Fortschritts bedient, um Werke der Nächstenliebe zu tun. Und da sind ohne Frage immer wieder hervorragende Persönlichkeiten aufgetaucht. Hildegard von Bingen hat im 12. Jahrhundert medizinische Abhandlungen über die Entstehung und Behandlung von Krankheiten verfasst. Sie gilt heute als Begründerin der Naturheilkunde. Henri Dunant hat Mitte des 19. Jahrhunderts das internationale Rote Kreuz gegründet, weil er zutiefst betroffen war vor dem Elend der Menschen, die im Krieg verwundet worden waren. Da wollte er helfen. Albert Schweitzer baute 1913 das berühmte Urwaldkrankenhaus Lambarene im zentralafrikanischen Gabun. Christian Barnard führte 1967 die erste Herztransplantation in Kapstadt durch. Heute sind es allein in Deutschland 400 Transplantationen jedes Jahr. Schließlich Mutter Teresa. Sie kümmerte sich im vergangenen Jahrhundert in Kalkutta um sterbende, weise, Obdachlose, Leprakranke. Das alles sind wunderbare Menschen. Imponierende, vorbildliche Persönlichkeiten. Sie haben sich für das Wohl von Kranken eingesetzt und sie haben durch ihre Nächstenliebe Großartiges geleistet, und zwar in ganz außerordentlicher Weise. Und wenn wir dann noch die unzähligen Psychologen und Psychotherapeuten dazu nehmen, die sich mit einer bunten Vielfalt von Therapieansätzen um die seelische Gesundheit von Menschen kümmern, können wir nur dankbar sein. Es gibt 14.000 Psychotherapeuten allein in Deutschland, die verschiedenste seelische Krankheiten behandeln. Und dennoch überragt Jesus Christus sie alle. Er ist einzigartig und unvergleichlich als Heiler und Seelsorger. Nun, das ist eine steile Behauptung. Und wir müssen das mal überprüfen anhand der biblischen Texte, so wie sie uns im Neuen Testament überliefert sind. Und ich möchte mich da so ein bisschen vortasten, einige Beobachtungen an Jesus vortragen. Und vielleicht scheint es auf den ersten Blick auch so zu sein, als würde Jesus sich gar nicht so von anderen außergewöhnlichen Heilern unterscheiden. Aber vielleicht bemerkt ihr ja auch Unterschiede und erkennt an Jesus einige Besonderheiten. Meine erste Beobachtung: Jesus schaut und hört richtig hin. Wir hatten eine Seelsorgeschulung mit etwa 30 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Zu Gast war der christliche Psychotherapeut Helmut Dorrer aus Hamburg. Und ich habe noch im Ohr, wie er uns gleich am Anfang einschärfte: Schaut genau hin, wenn ihr mit Menschen zusammentrefft, die euren Rat suchen. Er meinte damit, nehmt die Ratsuchenden sensibel wahr, ihren Gesichtsausdruck, ihre Körperhaltung, wie sie sich bewegen, ob das, was sie sagen, stimmig ist mit dem, wie sie sich so bewegen. Oftmals können wir nämlich daran schon mögliche Krankheitsursachen oder seelische Verkrümmungen erkennen, wenn wir uns in dieser Wahrnehmung üben und darin dann einige Erfahrungen gewonnen haben. Diesen Gedanken will ich aufgreifen. Feinfühlig und genau beobachten, hinschauen und auch hinhören, auf den Tonfall der Worte achten, die Hintergründe der Sätze erfassen, die der andere spricht. Und Jesus ist der Meister dieser Wahrnehmungsfähigkeit. Er hat auch ohne psychologische Ausbildung erkannt, was den Menschen um ihn herum fehlte. Er hat gesehen, woran sie litten, ihren Kummer bemerkt. Selbst wenn viele Leute um ihn herum standen und auf ihn eingeredet haben, Jesus geht zum Beispiel mal in das Krankenhaus Bethesda. Das hat ein Wellnessbad mit einer bekannten Heilquelle. Am Beckenrand liegen Gelähmte, Blinde, Kranke mit verfaulten Gliedern und warten darauf, dass die Quelle endlich zu sprudeln beginnt. Und wer dann zuerst im Wasser ist, so berichtet der Evangelist Johannes, würde von seiner Krankheit geheilt. Jesus also schlendert da zwischen den Kranken umher und wartet auf dieses Schauspiel. Da liegt nun ein Lahmer, der schon 38 Jahre querschnittsgelähmt. Der wartet auch. Aber niemand half ihm bisher, wenn sich das Wasser bewegte. So wartete er Jahr für Jahr und musste mit ansehen, wie immer ein anderer freudestrahlend aus dem Wasser herausstieg. Aber Jesus sieht ihn, sein Kummer, vielleicht seine Bitterkeit, seinen Wunsch, auch gesund zu werden. Unter allen Kranken, da bemerkt Jesus diesen einen Mann und wird ihn schließlich heilen. Oder da wandert Jesus umgeben von einer großen Volksmenge mitten durch die Stadt Jericho. Der blinde Bartimäus sitzt am Straßenrand und kriegt den Rummel mit. Er schreit sich die Lunge aus dem Leib, damit Jesus ihn hört. Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und Jesus hört ihn in diesem ganzen Stimmengewirr heraus. Bleibt stehen, lässt den Blinden zu sich rufen und macht ihn gesund. Ein anderes Mal geht er wieder mit vielen Leuten durch dieselbe Stadt Jericho und plötzlich steht er still, hebt seinen Kopf hoch und bemerkt den Zöllner Zachäus oben im Buschwerk eines Maulbeerfeigenbaumes, gerade den, mit dem niemand was zu tun haben wollte. Den sieht Jesus, holt ihn herunter vom Baum, geht mit ihm essen. Und der Zachäus wird durch die Begegnung mit Jesus ein neuer Mensch. Und schließlich denke ich an die Frau, die 12 Jahre an Blutungen litt und kein Arzt konnte ihr helfen. Sie will nur das Kleid von Jesus berühren und glaubt fest, dadurch geheilt zu werden. Und als Jesus wieder mal mit vielen, vielen Leuten unterwegs ist, schleicht sie sich von hinten an Jesus heran und berührt nur leicht sein Gewand. Und sofort wird sie gesund. Jesus aber spürt das in diesem ganzen Getümmel. Bei Markus lesen wir, dass er merkt, wie eine Kraft von ihm ausging. Und dann kommt er mit dieser Frau ins Gespräch und lobt ihren großen Glauben. Also das ist das Erste, hinschauen, hinhören, die Not kranker Menschen wahrnehmen. Und noch etwas fällt mir dabei auf. Jesus kümmert sich um den Einzelnen in der Masse. Er sieht sozusagen denjenigen mit der größten Not in der Menge. Und für diese Wahrnehmung braucht er den Heiligen Geist. Der führt ihn dahin, der öffnet ihm die Augen für das, was den Einzelnen beschwert. Nun kriegt diese Fähigkeit sicher auch ein Seelsorger, wenn er genügend übt und Erfahrungen sammelt. Es gibt spezielle Kurse, wo man Körperhaltungen definieren und deuten kann. Aber Jesus konnte das auf Anhieb, weil der Geist Gottes ihn geführt hatte. Und Jesus nahm nicht nur das äußere Leiden wahr, er schaute tiefer mitten ins Herz des Kranken. Er spürte die innere Not, das, was da noch an Kummer schlummerte, und heilte auch das. Jesus war Arzt und Psychotherapeut in einem. Er heilte körperliche Gebrechen, behob aber auch den seelischen Schmerz wie auch die geistliche Not. Wenn es sich um Sünden handelte, die wie eine schwere Last auf der Seele des Kranken drückte, er nahm eben alles wahr, den ganzen Menschen mit seinen ganzen Beschwerden. Meine zweite Beobachtung bei Jesus ist, er zeigte Mitgefühl. Das ist nun nicht sehr überraschend, denn wenn wir helfen wollen, wenn wir Nächstenliebe und Barmherzigkeit zeigen wollen, brauchen wir Mitgefühl. Die Not muss uns berühren, sonst werden wir zu kalten, herzlosen Maschinen, die nur noch funktionieren. Nun, es mag solche Schutzpanzer geben, die wir anlegen, um das grausige Elend, das an uns herangetragen wird, überhaupt zu ertragen. Ich kann Ärzte, Psychiater, Krankenschwester und Pflegekräfte verstehen, wenn sie sich so einen mehr oder weniger dicken Panzer anlegen und umschnallen. Immer das ganze Elend, jeden Tag anschauen, Schwerstkranke pflegen, ihren Jammer und mitunter ihr Stöhnen zu hören, das ist sehr, sehr schwer. Und nicht jeder hat so eine dicke Elefantenhaut, um das an sich abprallen zu lassen. Manche sind zart besaitet und brauchen so einen Panzer, um sich nicht selbst in ihrer psychischen Gesundheit zu gefährden. Trotzdem, wir brauchen eine gesunde Portion Mitgefühl, um kranken Menschen nahe zu kommen. Sonst kommen wir nicht an sie heran, können sie nicht wirklich trösten und aufrichten. Und Jesus zeigt uns an verschiedenen Stellen im Neuen Testament, dass er tatsächlich echt mit den Leuten mitlitt. Wir haben da vorhin diesen Text, den Bibeltext aus Matthäus 9 gehört. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, er heilte alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn das Mitleid, denn sie waren hilflos und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wörtlich heißt es da, es zerriss ihm die Eingeweide. Heute würden wir sagen, es drehte ihm den Magen um. Jesus war ganz drinnen in seinem Herzen, zutiefst berührt von dem Elend der Leute. Das hat ihn zum Weinen gebracht, vielleicht auch in Wut. Also, das waren mehr als nur mitfühlende Worte. Die können wir auch austeilen, ohne mit dem Herzen bei der Sache zu sein. Oh ja, du Armer, du musst wirklich Schweres tragen, aber Kopf hoch wird schon wieder werden. Sei mal nicht so wehleidig, andere haben es noch schwerer. Eigentlich müsstest du jetzt aber schon mal deine Traurigkeit überwunden haben. Wir kennen diese Sprüche, aber die helfen nicht. Und sie drücken auch nicht wirklich echtes Mitgefühl aus. Mitgefühl bedeutet, dass wir uns tatsächlich in die Lage des Kranken hineinversetzen können, dass wir herabsteigen von unserem hohen Ross, uns herabbeugen und an der Seite des Kranken sitzen, auf Augenhöhe nebeneinander, miteinander. Das hat Jesus getan. Der war innerlich genauso am Boden wie die, die er dann heilte. Und das Elend hat ihm wehgetan. Richtig geschmerzt, ihn dann auch angetrieben, dagegen anzugehen. Und ohne diese innere Berührung kommen wir nicht zum Handeln. Das Mitgefühl ist wie so ein Motor, das Fahrzeug in Gang bringt. Und so hat Jesus dann auch geholfen. Blieb nicht ein hilfloser, ohnmächtiger Geselle, der nur mitjammerte. Einmal, als Jesus Pause macht auf einem Marktplatz, laufen 10 Leprakranke auf der gegenüberliegenden Straßenseite, die musste ein gläubiger Jude unbedingt meiden. Und als sie Jesus bemerken, brüllen sie ganz laut: Jesus, lieber Meister, hab Erbarmen mit uns. Und Jesus steht auf und geht auf sie zu. Er hat keine Berührungsängste. Jesus sieht die armen, zerlumpten Gestalten. Die einen humpeln mit ihren kaputten Beinen. Bei den anderen sind schon die Finger abgefault. Andere haben Löcher und Geschwüre im Gesicht. Kein schöner Anblick. Und dann weiß Jesus natürlich auch um die religiöse Schande, wenn er sich jetzt auf die Kranken zubewegt. Aber er überschreitet diese Grenzen. Das Mitgefühl treibt ihn an. Das ist ein stärkerer Drang als die Angst, sich zu verunreinigen. Wir haben manchmal so unsere Grenzen und denken, na, mit so einem ekelhaften Typen gebe ich mich auf keinen Fall ab. Das ist mir zu schwer. Was werden die anderen sagen? Vielleicht infiziere ich mich auch noch. Manche Gründe sind berechtigt und müssen überprüft werden. Aber Jesus hatte diese Ängste und Sorgen nicht. Er ging hin und heilte. Und mein dritter Punkt: Jesus heilt, befreit und vergibt. Das ist der wichtigste Punkt beim heutigen Thema. Jesus heilte umfassend, er konnte alle Arten von Krankheiten heilen. Er heilte nicht alle, aber er konnte die Gesundheit bei allen möglichen Beschwerden wiederherstellen. Das macht ihn zu einer herausragenden Persönlichkeit. Wir kennen heute Fachärzte, die für bestimmte Bereiche zuständig sind. Internisten, Hals-Nasen-Ohrenärzte, Augenärzte, Zahnärzte. Jeder ist so ein Spezialist auf seinem Gebiet. Und wenn ein Internist eine Schilddrüsenüberfunktion entdeckt, schickt er einen Patienten sofort zum Augenarzt, damit dort seine Glubschaugen untersucht werden. Keiner kann alles, nur in seinem spezifischen Gebiet. Es kann sein, dass ein praktischer Arzt keine Ahnung von Herzkrankheiten hat. Dann muss er den Kranken zum Kardiologen überweisen. Und auch bei Psychotherapeuten gibt es ja verschiedene Ansätze. Die einen schwören auf die Psychoanalyse von Sigmund Freud und behandeln ihre Klienten nur tiefenpsychologisch. Andere sind Verhaltenstherapeuten und versuchen mit einem erneuerten Denken und bestimmten Arten des Lernens Menschen zu helfen, ein neues Verhalten einzuüben. Es gibt um die 100 verschiedene Therapieschulen und alle mögen auch bei der Vielfalt der Neurosen und psychischen Störungen hilfreich sein, aber kein Psychologe kennt und beherrscht sie alle. Und letztens, irgendwann las ich eine gute Beschreibung für Seelsorge. Mir fiel dann auch dieser Satz ein, als ich an Jesus als Seelsorger dachte. Der Satz lautet so: Seelsorge an Kranken ist Liebe, die mit Herz, Mund und Händen geschieht. Seelsorge an Kranken ist Liebe, die mit Herz, Mund und Händen geschieht. Und wenn wir die Jesus-Geschichten betrachten, dann können wir das beobachten, dass Jesus mit Herz, mit Mitgefühl zu den Elenden und Kranken gegangen ist. Und dann hat er sie mit Mund und Händen geheilt. Jesus heilte Blinde, Taube, Stumme, Gelähmte und Aussätzige. Keine Krankheit war so groß, dass er sie nicht besiegen konnte. Er hat niemals gesagt: Ach, weißt du, diese Querschnittslähmung ist mir zu kompliziert. Das schaffe ich nicht. Auch nicht: Nee, deine Finger und Zehen kann ich nicht wieder herzaubern. Und auch Jesus benutzte zur Heilung nicht nur eine Methode, er war sehr variabel. Manchmal heilte er durch ein bloßes Wort, durch einen Befehl. Zum Beispiel zu dem Lahmen, der da im Wellnesskrankenhaus da lag. Da sagte er: Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Manchmal nahm Jesus seine Hände zu Hilfe. Dem Mann, der von Geburt an blind war, schmierte er Dreck mit Spucke auf die Augen und schickte ihn dann weg, damit er sich waschen soll. Und da beim Abwaschen dieses Schlamms, da wird er dann sehend. Die Schwiegermutter des Petrus, die hohes Fieber hat, ergriff er einmal bei der Hand und das Fieber sank. Oder die tote Tochter des Jairus nahm er auch bei der Hand, sprach ein Befehlswort und richtete sie auf. Also auch das konnte Jesus Tote auferwecken. Das hat es zwar auch nach ihm in der Kirchengeschichte manchmal vereinzelt gegeben, aber die Kraft dazu allein hatte Jesus, weil er der Herr über Leben und Tod ist. So hat er seinen Freund Lazarus aus dem Grab geholt oder den Jungen in Nain lebend aus dem Sarg geholfen. Ich beobachte also an Jesus, dass er alle körperlichen Gebrechen heilen konnte, sogar bis zur Totenauferweckung. Das konnte kein Arzt oder Wunderheiler so umfassend wie er bis heute nicht. Jesus war aber auch Seelsorger und Psychotherapeut, den die Müden und Erschöpften, heute würde man sagen, Menschen mit Burnout, rief er zu sich, um sie innerlich zu erquicken und ihnen Ruhe zu geben. Jesus wusste offenbar sehr genau, was Menschen mit einer Erschöpfungsdepression brauchen, nämlich zunächst mal Ruhe, Ruhe und nochmals Ruhe. Abschalten. Freiheit von allen möglichen Erwartungen und Verpflichtungen und Anforderungen. Aber Jesus hat nicht nur Krankheiten, also körperliche und seelische, geheilt, er hat auch Menschen mit Zwängen und Gebundenheiten befreit. Wir lesen in der Bibel immer wieder auch von teuflischen Zwängen und Gebundenheiten, an denen Leute litten. Das Neue Testament nennt da immer wieder böse Geister, Dämonen, die von Menschen Besitz ergriffen und sie gequält haben. Und Jesus hat diese Leute von ihren Qualen befreit. Durch ein vollmächtiges, gebietendes Wort hat er die Dämonen ausgetrieben. Da mussten die bösen Geister richtig angesprochen und aufgefordert werden, aus diesen gebundenen Menschen zu verschwinden. Und Jesus hat es mit einer großen Kraft und Autorität getan. Manche Ausleger lächeln über solche Stellen dann in der Bibel. Und sie versuchen das zu leugnen, sie glauben ja nicht an Teufel und Dämonen. Aber durch das biblische Zeugnis und durch meine berufliche Erfahrung muss ich die Sicht vertreten, dass es solche Phänomene durchaus gibt. Dass Menschen, die sich nun mal auf okkulte Praktiken eingelassen haben, auch vom Teufel besetzt sind. Dass sie von ihm beeinflusst, gepeinigt und wie Marionetten das tun müssen, was er ihnen einflüstert. Eben Böses und Gemeines und etwas, das zerstört, sich selbst und auch andere. Die Bibel ist sehr nüchtern und realistisch. Diese teuflischen Bindungen sind noch anders als Zwänge und Süchte, die Menschen auch kennen. Wir kennen Leute mit Wasch- und Putzzwang oder solche, die immer shoppen gehen und unter Kaufzwang leiden. Oder Messis, die ihre Wohnung zumüllen, weil sie von einem Sammelzwang geplagt werden. Diese Zwänge sind vor allem psychische Störungen, die vielleicht auch durch verhaltenstherapeutische Maßnahmen geheilt oder gemildert werden können. Andere Menschen sind an anderer Stelle süchtig, nach Alkohol, nach Drogen, nach Pornografie, nach Zocken an der Börse oder nach Glücksspielen. Etwa auch Leute, die ohne Handy nicht mehr leben können und dauernd herumspielen. Also, das sind schon Tendenzen zu härteren Kalibern. Da braucht es dann schon vielleicht längere Prozesse und Kuren, vielleicht unterstützt durch vollmächtige Seelsorge. Der Teufel benutzt ja immer unsere Schwächen, um wie durch eine offene Tür in uns hineinzukommen. Auch wenn das nur ein kleiner Raum ist, den er besitzt und den er dann beherrscht. Das müssen wir unterscheiden. Nicht alles können wir durch Gebet wegpusten, aber auch nicht alles durch Psychotherapie beheben. Aber damit rechnen, dass der Teufel auch in Christen wütet, das sollten wir auch schon. Und wenn es offensichtlich ist, dann ist ein Befreiungsdienst durch ein Team von vollmächtigen Betern nötig. Und schließlich sehen wir an Jesus etwas, das ihn von allen Helfern am stärksten heraushebt, nämlich er vergibt Sünden. Das ist etwas, das nur einem Gott zusteht. Jesus heilt nicht nur körperliche Gebrechen, nicht nur seelische Störungen, nicht nur dämonische Bindungen, sondern er vergibt und erlässt auch Sünden. Und er will damit zu verstehen geben, dass er eben auch Gott ist. Dass er von Gott im Himmel die Vollmacht empfangen hat, das zu tun. Es gibt eine interessante Stelle in Markus 2. Da ist die Geschichte vom Gelähmten, der von seinen vier Freunden zu Jesus gebracht wird. Bevor Jesus diesen Gelähmten heilt, sagt er zu dem Mann, der da vor ihm auf der Bahre liegt, auf der Trage liegt: Mein Sohn, deine Schuld ist dir vergeben. Das heißt, Jesus ist die innere Heilung viel wichtiger als die äußere. Nämlich, dass die Beziehung zu Gott wieder in Ordnung kommt. Das ist höher und wichtiger und bedeutsamer als die äußere Gesundheit. Vielleicht kennt ihr so diesen Slogan, das Motto, das manche Leute so sagen und glauben. Sie sagen dann: Hauptsache gesund. Ja? Und sie meinen damit Hauptsache frei von körperlichen Leiden und Schmerzen. Aber Jesus wertet das ein bisschen anders. Die geistliche Gesundheit ist ein höherer Wert. Die entscheidet nämlich über unsere Ewigkeit. Die körperliche Gesundheit mag unseren Tod vielleicht hinauszögern, aber irgendwann müssen wir alle sterben. Die geistliche Gesundheit, das reine Verhältnis zu Gott, die hat aber Auswirkungen über unser Leben nach dem Tod. Nun weiter in der Geschichte von der Heilung des Lahmen. Die Leute um Jesus fangen herum an zu murren und sich aufzuregen, als Jesus das sagt mit der Sündenvergebung. Das darf doch nur Gott allein, sonst wäre das ja Gotteslästerung. Und Jesus bemerkt diese Unruhe der Leute und dann sagt er: Was ist leichter, diesem Gelähmten zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh. Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Schuld zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Das bedeutet, die Krankenheilung des Gelähmten ist eine Beglaubigung der Sündenvergebung. Sündenvergebung ist was Unsichtbares, ne? Eine Krankenheilung ist was Sichtbares. Und damit die Leute auch glauben können, dass Jesus tatsächlich Sünden vergeben kann, macht er die Kranken gesund. Das ist der Sinn dieser Geschichte. Jesus kann beides. Etwas tun, was in der unsichtbaren Wirklichkeit gültig ist, nämlich in der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und etwas, was mit unseren Sinnen wahrnehmbar ist, als Zeichen und Bekräftigung seiner Worte. So sehen wir, dass es Jesus darum geht, uns ganzheitlich gesund zu machen, an Körper und Seele, aber auch in der Beziehung zu Gott und zu anderen Menschen, durch Vergebung unserer Sünden. Es ist heute erwiesen, dass vorsichtig geschätzt etwa 50% aller körperlichen Krankheiten auf Unversöhnlichkeit zurückgehen. Das heißt, wir können durch eine gesunde Beziehung zu anderen Menschen und auch zu Gott Krankheiten beseitigen. Eine amerikanische Studie spricht davon, dass du 5-mal eher einen Herzinfarkt bekommst, wenn du dich so richtig ärgerst, als wenn du ruhig bleiben kannst. Also je häufiger wir unbeherrscht und aggressiv reagieren und herumbrüllen, desto eher sind wir gefährdet. Also das sollten wir nicht unterschätzen. Durch eine intakte Beziehung zu Gott oder zu Menschen können wir auch selbst unsere Gesundheit beeinflussen. Nicht bei allen Krankheiten und Störungen, aber bei vielen. Bei anderen brauchen wir Hilfe durch Ärzte und Therapeuten und durch Seelsorge und das Eingreifen Jesu. Der will uns ja auch heute noch vom Himmel heilen. Wenn wir krank und niedergeschlagen und belastet sind, der ist doch derselbe noch wie ehemals. Er kann das genauso tun, was wir im Neuen Testament von ihm lesen. Er tut das, wenn wir mit unserer Not zu ihm kommen, ganz direkt, als Antwort auf unser persönliches, ganz privates Gebet. oder durch seine vollmächtigen Boten, die er uns als Seelsorger schickt. Wer sich mit seiner Not, egal wie die aussieht und wie groß die ist, an ihn wendet, erfährt auf jeden Fall Hilfe. Das macht für mich Jesus Christus einzigartig und unvergleichlich. Amen.